Einfach Europa. Der Podcast mit Themen aus der EU, die deinen Alltag betreffen. Und hier kommen für dich Niklas Nienaß und Sebastian Raviol.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 4 des Podcasts Einfach Europa. Ich bin Sebastian Raviol, ehemaliger Redakteur, und neben mir sitzt
Niklas Nienaß, ich bin Abgeordneter im Europäischen Parlament, und wir beide begrüßen euch ganz herzlich zu Einfach Europa.
Niklas, wir nehmen hier diese Folge wieder in Brüssel auf, im Parlament, und du hast mal so gesagt, ab 10 Uhr beginnt deine Wohlfühlzeit. Wir waren jetzt wegen deines engen Kalenders meistens ein bisschen früher dran, aber heute hat's geklappt, 11 Uhr. Wie fühlst du dich?
Ja, ich bin halt so ein Morgenmuffel, ne? Das ist halt, glaube ich, das Ding. Also ich kann, ich mache Sachen vor 10, so ist nicht, viele Sachen, aber ich bin sehr schlecht im Socializing vor, wenn ich nicht so meine zweite Tasse Kaffee hatte und so. Merke ich schon. Also ich versuche es nicht. Ja, ich versuche auch immer nett zu sein zu allen Leuten, aber ich bin kurz angebunden und so ein bisschen muffeliger.
Ja, ich glaube, es geht zugeben, das merkt man im Alltag durchaus, den Unterschied.
Ja, ich bin halt eher eine Nachteule. Ne? Also es geht bei mir eher so in die Abendstunden. Ist auch gar nicht so gesund und ist auch gar nicht hilfreich, weil meine Freundin hat das zwar auch so, hat aber einen ganz anderen Arbeitsplan. Und ja, ich versuche immer quasi es so auszuhebeln und andersrum hinzubekommen, aber es hilft nicht. Also egal, wie früh ich ins Bett gehe, also ich bin morgens immer muffelig drauf.
Wir haben 11 Uhr, Niklas. Wir starten gut gelaunt in diese Folge und kommen gleich zum Thema. Hast du Star Wars gesehen, einer der Filme?
Natürlich. Ich habe alle Filme geguckt. Ich habe alle bisherigen Serien, nicht ganz alle Serien. Ahsoka habe ich noch nicht geguckt. Liegt auch daran, dass ich Disney Plus gekündigt habe. Aber ansonsten habe ich eigentlich quasi alles geguckt. Ich bin großer, großer Fan. Wir alle wissen, dass die letzten drei Teile alle Bullshit sind und nicht offiziell kennen und dann nicht reingerechnet werden müssen. Also das, was Disney da fabriziert hat bei den Filmen, ist eine Katastrophe.
Ich muss zugeben, ich habe gar keine Ahnung, von was du sprichst mit den letzten drei Filmen. Ich habe keinen einzigen gesehen.
Okay, damit haben wir auch das Thema festgelegt für heute. Wir werden heute nur über Star Wars reden, bis du alle Filme, den Inhalt aller Filme kennst.
Ich kann aus den Filmen zitieren.
Luke, ich bin dein Vater.
Das ist schon falsch zitiert.
Ich weiß, das habe ich recherchiert für diese Folge. Echt? Und das wollte ich noch droppen lassen. Es ist ja kein echtes Zitat und das wissen so Filmnerds wie du. Es heißt ja, nein, ich bin dein Vater. Ne?
Ja.
Das wollte ich euch und dir und den Leuten da draußen auch als Goodie geben. Ich bin da offen dafür, würde aber jetzt ganz kurz mal gerne Star Wars runterbrechen. So banal, wie es nur geht. Es geht um den Kampf Gut gegen Böse in einer Galaxie. Da wird geballert, es gibt Krieg und am Ende gewinnt eine Seite. Das sage ich jetzt mal so ganz spoilerfrei. Und jetzt mal so viel zu Star Wars, den Filmen. Wir wollen heute sprechen über Star Wars im Real Life. Star Wars im Weltraum, also das könnte bald Realität werden, ne?
Ja, das ist sogar auch schon Realität. Also viele sprechen auch schon davon, dass wir schon mitten im ersten Weltraumkrieg quasi sind. Natürlich, und ich glaube, deswegen ist der Einstieg mit Star Wars eigentlich auch ganz cool, aber man muss natürlich gucken, was ist so der Unterschied zur Realität. Ne? Und wo wir natürlich jetzt nicht drüber sprechen, ist, dass wir galaktische Imperien haben und unterschiedliche Planeten besiedeln und uns darum streiten, wer quasi welchen Planeten beherrscht. Aber es geht schon um die Vorherrschaft in dem Raum, den wir Weltraum nennen, also in quasi dem Platz zwischen den Planeten. Die Planeten selber sind für uns noch zweitrangig und noch uninteressant. Die werden immer interessanter. Also die Himmelskörper insgesamt, nicht nur Planeten. Aber es geht vor allen Dingen eigentlich um die Dominanz über diesen Raum. Und da gibt es verschiedene Ausuferungen, sowohl privatwirtschaftliche Interessen, dass man versucht, einfach Dominanz herzustellen und Raum zu beanspruchen und zu besitzen letzten Endes. Und andererseits natürlich staatliche. Und das ist so ein bisschen, wo Interessen dann auch aufeinandertreffen. Und wir sehen jetzt schon bei der aktuellen Kriegsführung im Ukraine-Krieg, dass es da tatsächlich auch viel Nutzen aus dem Weltraum gibt, aber eben auch Versuche gibt, Weltrauminfrastruktur zu sabotieren und nicht komplett zu zerstören, aber das ist auch im Bereich des Möglichen.
Wir schauen uns das noch an, wie das technisch auch aussehen würde und warum man das überhaupt macht, aber lass uns mal zu Beginn erstmal auf die Frage eingehen, warum hat es überhaupt Relevanz? Was läuft da oben im Weltall, was unseren Alltag hier unten betrifft?
Extrem viel. Extrem viel, was unseren Alltag betrifft. Das fängt an, wenn man Champions League oder Weltmeisterschaft oder Fußball-EM oder sonst was gucken möchte oder andere große Ereignisse, dass wir natürlich sämtliche Übertragung von Live-Übertragung aus anderen Ecken der Welt ausschließlich nur mit Satellit hinbekommen können. Viel wird gemacht, was in Europa passiert, das müsste man nicht, aber auch da wird es natürlich genutzt. Das heißt, wenn wir solche Ereignisse haben wollen, dann muss man Satelliten haben, die im geostationären Orbit sind und da einfach diese Übertragung sicherstellen. Das ist auch so das älteste direkt verwendete, was wir quasi in unserem Alltag kennen. Und das passiert auch schon seit einigen Jahrzehnten. Das ist aber auch gleichzeitig, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, das, worauf wir am ehesten verzichten können.
Naja, gut, wir haben die Heim-EM im Sommer.
Du könntest, ja, dafür brauchst du ja keinen Satelliten, den kannst ja hinfahren nach Dortmund.
Und dann so ein teures Ticket kaufen.
Ja, genau. Oder auch die Fernsehübertragung würde so oder so funktionieren mit dem Kabel. Ne? Doofe wäre natürlich, dass die ganzen Amerikaner könnten das nicht gucken, die ganzen Japaner könnten das nicht gucken und das wäre natürlich schade. Jetzt habe ich natürlich Frevel gesprochen gegenüber dem großen Fußballfan, dass es was Wichtigeres gäbe als die Übertragung von Fußballspielen. Aber ich würde schon sagen, dass das der Fall ist, wenn wir zum Beispiel gucken, was wir auch noch haben, ist natürlich, und was auch allen bekannt ist, ist GPS oder die bessere Version, die europäische Version ist Galileo, also quasi Positionierung, Ortsbestimmung, wo wir sind, um dann herauszufinden, wo komme ich denn dahin, wo ich will, zum Beispiel über Google Maps. Das Gleiche machen aber natürlich auch Flugzeuge, das machen Schiffe, also große Frachter, das machen LKWs. Das heißt, unser gesamter Waren- und Personenverkehr ist mittlerweile abhängig vom Satelliten oder von ganz vielen Satelliten, also es gibt da verschiedene Konstellationen. Es gibt GPS von den Amerikanern, es gibt Galileo von den Europäern, es gibt auch noch ein russisches und chinesisches Satellitensystem, die das gleiche können.
Jeder ist darauf angewiesen mittlerweile. Ja.
Und unsere ganze Welt ist irgendwie darauf angewiesen, das zu nutzen und halt allein schon den Warenverkehr. Ja. Aber dann kommt noch was Interessantes hinzu, diese Positionierungssachen, die steuern auch so ein bisschen die Zeit. Also die haben alle Verbindung, dass sie sich abgleichen mit einer Atomuhr und synchronisieren sich, sodass auf der ganzen Welt immer bis auf die kleinste Millisekunde die gleiche Zeit herrscht. Das hat wahnsinnige Vorteile, wenn man zum Beispiel, wenn man sich an die Börse anguckt, dass man da halt zeitgenaue Handelsveränderungen darstellen möchte, dann braucht man das eben auch. Das heißt, das würde auch zusammenbrechen, wenn wir es nicht mehr hätten. Und dann haben wir noch nicht mal über den großen Kampf gegen den Klimawandel geredet, wo es ja anfängt, dass wir sämtliche Informationen, die wir haben über den Klimawandel, plus wie wir ihn bekämpfen können, plus ob das, was wir machen, eigentlich auch irgendwelche positiven Auswirkungen hat, dass das auch alles von Copernicus kommt, auch alles von Satelliten kommt. Copernicus ist ein europäisches System, was wir aufgestellt haben. Und dann, wo wir jetzt gerade anfangen mit, ist Internet, dass wir auch gucken, okay, sämtliche Datenverbindung übers Weltraum zu machen, ist viel, viel effizienter, weil ich mit viel weniger Ressourcen viel mehr Leute auf viel größerer Fläche erreichen kann. Das heißt, ich kann mir in weiten Teilen Europas eigentlich einen Breitbandausbau irgendwo auch sparen bis zu einem gewissen Grad, wenn ich Satelliten-Internet zur Verfügung stelle, was schneller und günstiger am Ende ist. Und das sind natürlich so Bereiche, die noch dazukommen, plus es entwickeln sich gerade mehr und mehr und mehr und mehr Services und wir werden immer abhängiger mit guten Lösungen, die unser Leben ja auch besser machen. Also das ist ja auch toll, dass wir das haben, aber es ist natürlich auch ein wahnsinniges Risiko, weil wir auch einfach an einem gewissen Punkt auch wirklich darauf angewiesen sind, dass es auch da ist.
Wenn man gezielt mal so einen wichtigen oder mehrere Satelliten treffen würde, du hast es gesagt, Börse würde zusammenkrachen, die ganze Kommunikation, also es wäre wie so ein Weltuntergangsszenario.
Für die globalisierte Welt, ne? Also wir würden schon noch was zu essen haben, aber wie wir zum Beispiel jetzt auch Essen von einer Ecke in die andere kriegen, worauf wir mittlerweile angewiesen sind, weil wir es über Jahrzehnte so gemacht haben, wenn das von heute auf morgen wegbricht, dann steht irgendwo ganz viel, weiß ich nicht, Reis oder Korn rum und in anderen Ecken fehlt das, weil wir es nicht hin und her geschifft bekommen und unsere globalisierte Welt, wie wir sie heute kennen, würde zusammenbrechen.
Und das Schlimmste ist, also über irgendwelche Folgen oder Hilfestellungen könnte man sich gar nicht mehr gegenseitig informieren, wie wir es gewohnt sind, über SMS, Telefon oder sonst irgendwie, ne, Fernsehen.
Schwierig, es gibt natürlich noch auch Unterseekabel für Internet und so weiter, also es würde schon noch Kommunikation stattfinden, aber ich meine, was willst du noch großartig? Also du kannst noch Informationen austauschen, aber du kannst nicht mehr wirklich Waren austauschen und Menschen austauschen. Also weil die Flugzeuge nicht mehr fliegen. Du kannst nicht mehr hin und her fliegen. Und so, das ist halt, ja, ziemlich großer Schock, und es ist so ein bisschen vergleichbar mit einem dauerhaften Zustand, wie wir ihn während der Corona-Krise erlebt haben, wo du natürlich auch nicht mehr rauskamst und wo vieles sich nicht mehr bewegt hat. Nur halt dann nichts bewegt sich mehr, und das halt wirklich für einen ganz, ganz langen Zeitraum.
Das sind dramatische Auswirkungen, und es muss einen wirklich ärgern und frustrieren. Wir haben in Folge 2 darüber gesprochen, wie der zunehmende Weltraumschrott Satelliten zerstören kann und genau das auslösen kann, was du gerade geschildert hast. Jetzt reden wir darüber, dass der Mensch das auslösen kann. Also wir reden darüber, obwohl es so viele Kriege auf der Welt gibt, Gaza, Ukraine, so viele Auseinandersetzungen, so viele weitere, reden wir darüber, und du sitzt jetzt hier quasi und sagst, Achtung Leute, da oben gibt es auch noch bald Krieg.
Ja, es ist halt einfach nur ein zusätzliches Schlachtfeld. Also ich glaube, das muss man nochmal realisieren. Der Erste Weltkrieg hieß ja ursprünglich der Große Krieg, The Great War, und wurde dieser Begriff Weltkrieg geprägt, auch deshalb, weil es der erste Krieg war, der nicht nur auf allen Kontinenten der Welt geführt wurde, sondern auch, weil es der erste Krieg war, der auf allen Ebenen der Welt geführt wurde, nämlich im Wasser, also zu Wasser, auf der Erde und eben auch in der Luft. Und jetzt haben wir quasi noch zwei zusätzliche Dimensionen. Das ist einmal der digitale Raum und dann noch der Cyberspace und dann noch der Outer Space, also der Weltraum, der tatsächlich zunehmend relevanter wird. Und die beiden stehen auch in einem sehr engen Zusammenhang. Wenn wir uns angucken, was gerade in der Ukraine passiert, da wurde auch versucht und wird auch immer noch gemacht, dass man versucht hat, die Kommunikation der Ukraine abzuschneiden, Kommunikation ist key im Krieg, also von daher wurde versucht, das zu torpedieren, und deswegen wollte man aber keine Satelliten zerstören, sondern man hat sie gehackt und deswegen Cyberspace genutzt, um quasi Satelliten außer Gefecht zu setzen. Es hat auch geklappt, es hat die Ukrainer zum Glück nicht beeinflusst, weil sie noch andere Ausweichsysteme hatten, es hat uns getroffen. Ja, also in Mecklenburg-Vorpommern und in ganz Deutschland und Europa standen Windräder still, also konnten nicht manövriert werden, weil die mit der gleichen Satelliten verbunden waren zum Internet und deswegen nicht gesteuert werden konnten. Und die wurden tatsächlich getroffen. Und da sieht man, wie Raumfahrt und Cyberspace sehr, sehr relevant für die Kriegsführung von morgen ist. Weil das Erste, was du natürlich bei einer Kriegsführung treffen willst, ist immer Energiesysteme. Und das kann man zum Beispiel damit auch machen.
Krieg im Weltraum, das klingt für manche so richtig noch abgespaced, aber ich erinnere mich an ein Treffen in Brüssel, da wurde genau diese Frage diskutiert. Da waren neben dir weitere Vertreter aus dem Space-Bereich. Es wurde Vertraulichkeit vereinbart, deswegen muss man jetzt auch nicht sagen, wer dabei war und wo das genau war. Aber man kann schon sagen, generell wurde da diskutiert, was ist, wenn jemand auf die Idee kommt und da oben eine Attacke auf Satelliteninfrastruktur fährt, was ist, wenn dort oben jemand einen Krieg anzettelt?
Genau, also das wäre natürlich das größte Ausmaß, dass wir nicht nur versuchen, quasi die Verbindung zu den Satelliten zu zerstören mit Cyberspace-Attacken, sondern eben, dass versucht wird, wirklich die Infrastruktur an sich zu zerstören. Und da gibt es mehrere Methoden für, und eine davon ist ganz, ganz gefährlich für alle, und das ist ja das tatsächliche de facto Zerstören, also wirklich mit Explosionen und sonst was, von Satelliten. Das wurde in der Vergangenheit schon gemacht, und zwar von allen größeren Weltraummächten. Die Russen haben das vor 3 Jahren, glaube ich, gemacht, 2020, glaube ich, Dezember 2020, haben die einen sogenannten Intersatellite-Missile-Test gemacht, um zu zeigen, dass sie haben ihren eigenen Satelliten zerstört mit einer Rakete und haben den explodieren lassen, um zu zeigen, dass sie es können. Die Chinesen haben das vorher auch schon mal gemacht, die Amerikaner haben es vorher auch schon mal gemacht. Einfach nur um zu zeigen, guck mal, wir können Satelliten in die Luft jagen. Der Nachteil von dieser Methode ist aber, wenn du das halt wirklich auf relevante Infrastruktur machst, dann brauchst du zum Beispiel halt GPS-Satelliten sind sehr, sehr interessant, oder Kommunikationssatelliten wären halt interessante Ziele. Davon brauchst du aber nicht nur einen zerstören, du musst mehrere zerstören, um diese Konstellation wirklich also effektiv zu schädigen. Und dann sind die auch noch viel weiter draußen. Wenn du die jetzt kaputt machst, und die sind viel größer, wenn du die jetzt kaputt machst, dann fliegen massig Schrottteilchen rum, und dann haben wir wieder dieses Kessler-Syndrom, wo wir uns schon in einer früheren Folge mal drüber unterhalten
haben. Folge 2, gerne rein.
Folge 2. wo man quasi in so eine Wellenbewegung hat, dass dann am Ende alles zerstört ist. Und das heißt letzten Endes, und das müssen sich alle bewusst machen, jeder, der im Weltraum in der Lage ist, was in die Luft zu jagen, hat de facto einen roten Knopf für alle. Ja, also es ist so ein bisschen wie mit dem Atomkrieg. Wenn man das wirklich macht, dann zerstört man das für alle langfristig. Es dauert ein bisschen, aber am Ende ist diese Infrastruktur für alle zerstört. Die Alternativen sind, man nimmt die Satelliten raus, ohne dass man sie zerstört. Und man lenkt die quasi vom Kurs ab. Die fliegen ja die ganze Zeit um die Erde rum. Und jetzt gibt es hauptsächlich zwei Methoden. Die eine ist, ich fliege mit einem anderen Satelliten oder anderem Raumschiff, Mini-Raumschiff hin, dock da an und fliege damit dann weg, irgendwo anders hin, auf die Erde zurück, auf einen anderen Orbit, so dass das Ding nicht mehr funktioniert. Man entführt den Satelliten. Eigentlich guter Punkt. Und das andere ist mit Lasern, dann sind wir wieder bei Star Wars. Man kann, das haben die Chinesen schon gezeigt, man kann theoretisch Satelliten mit einem Laser so berühren, also und halt da Energie draufladen, dass das Energie entzeugt und dass er dann auch vom Kurs abgebracht wird. Das ist durchaus möglich, ist aber auch sehr umständlich und gerade wenn man mehrere zerstören will, auch schon ziemlicher Aufwand. Aber das ist beides super technisch schwierig. Ne? Also es ist nicht leicht zu machen. Bisher kann Ersteres auch noch keiner dieses entführen. Zumindest nicht in dem großen Ausmaß. Aber wenn das der Fall wird, dann haben wir ein großes Problem, weil dann wir natürlich, und wir kommen dahin, weil wir dann natürlich eine Kriegsführung sehen, wo man wirklich sagen kann, okay, ich nehme da einzelne Sachen raus und darauf ist auch niemand vorbereitet. Ne? Also und ich meine, wie willst du auch reagieren?
Das wollte ich dich gerade fragen, also weil ich habe ja auch schon mal mit dir solche Satelliten angeschaut, da ist jedes Gramm am Ende wichtig. Man muss gucken, dass der auch lange durchhält etc. Also endet es dann damit, dass man in Zukunft nur noch Satelliten nach oben schießt mit so gewissen Abwehrmechanismen, mit so Abfangarmen oder sowas?
Nee, das ist, also weiß ich nicht, aber ich glaube, das ist höchst unwahrscheinlich. Ich glaube auch, dass sich führende Militärs auch gerade Gedanken darüber machen, was da so alles gibt. Die haben da auch unterschiedliche Überlegungen, wie man da auch eine Sicherheit herstellen kann. Das Erste ist, dass man wissen muss, was abgeht. Also ich muss als erstes mal quasi, das wissen wir schon viel nicht, ich muss erstmal wissen, was passiert da im Weltraum. Und das heißt, einerseits zu wissen, wo die eigenen Satelliten sind, auf der anderen Seite auch zu wissen, wenn andere Satelliten jetzt meinen Satelliten zu nahe kommen. Also wenn ein anderer Satellit versucht, ein Entführungsmanöver zu fliegen, dann ist es keine Kleinigkeit, das mal eben zu machen. Das dauert, also geht also nicht so schnell wie, wenn ich vorbeikomme, mitnehmen, abhauen, sondern das dauert. Und dann muss ich aber wissen, dass das passiert. Diese Informationen fehlen uns. Uns fehlt einfach die technischen Möglichkeiten, das herauszufinden,
den Europäern. Der EU, ja.
Genau.
Weil man muss ja auch sagen, die USA gingen da voran.
Die könnten das.
Donald Trump hatte 2019 angekündigt, er will ein Weltraumkommando. Und ich zitiere, er hat gesagt, der Weltraum ist das neue Kriegsgebiet. Und er hat gesagt, wir brauchen da oben die amerikanische Dominanz und das müssen wir uns bewahren. Wir brauchen nicht drüber reden. Der alte und leider vielleicht auch neue Präsident der USA ist menschlich und fachlich eine Katastrophe. Aber in dem Fall hat die USA geliefert.
Ja.
Seit letztem Jahr haben die dieses Weltraumkommando in Ramstein, das die Kommunikation der Amerikaner schützt.
Ja, die haben, ich meine, dieser Vorschlag, viel von dem, was in Trumps Amtszeit passiert, ist ja nicht unbedingt aus seinem Big Brain, wie er selbst sagen würde, rausgekommen, sondern er hat ja auch einigermaßen fähige BeraterInnen gehabt. Mit einem davon, der auch dafür zuständig war, für dieses Space Force, habe ich mich ja auch unterhalten, als ich nur das aber. War sehr, sehr interessant und natürlich machen die sich Gedanken darüber. Man kann aber jetzt nicht sagen, dass das in Europa nicht der Fall wäre. Wir haben eine Space Force in den UK, wir haben Space Force in Frankreich und wir haben ein Weltraumhauptkommando auch bei der Bundeswehr. Also das ist schon, dass das da ist. Die Frage ist natürlich auch, mit welchen Mitteln stattet man sich aus? Ich halte es nicht für sinnvoll, dass man dieses Thema in drei unterschiedlichen oder noch mehr, in 27 unterschiedlichen Militärs 27 Mal einzeln bearbeitet, sondern fände es viel sinnvoller, wenn man jetzt die Chance nutzt. Alle reden über europäische Armeen, aber niemand macht mal was und hier bauen wir was Neues auf und einfach zu sagen, weißt du was, wir machen das von Anfang an einfach auf europäischer Ebene und überlegen uns gemeinschaftlich, wie können wir die Infrastruktur sichern und wie können wir auch, oder was für Infrastruktur brauchen wir auch in der Raumfahrt, um auch unsere Armeen in Europa schützen zu können. Dass sie eben nicht abhängig sind, wie zum Beispiel der Fall von der Ukraine gezeigt hat, von einzelnen Satelliten, die gehackt werden können für ihre Kommunikation. Und dass man so halt das halt auch dann mitbedenkt.
Es steht ja auch einiges auf dem Spiel. Die EU hat schon das nächste Milliardenprojekt für den Weltraum vor der Nase, Iris Square. Ganz kurz gesagt geht es darum, dass man hunderte Satelliten nach oben schießt, die Kommunikation sichern, gerade in Krisenfällen und in Kriegen, dass wir eben nicht auf einen Elon Musk oder so angewiesen sind. Also das ist doch dann bald neue Infrastruktur im Weltraum, die wir schützen müssen. Laufen da irgendwelche Gedankenspiele im Hintergrund vielleicht auch?
Na, erstmal ist es so, dass IRIS² eh schon eine große Sicherheitslücke schließen soll, nämlich eben genau diesen Angriff aus dem Cyberspace, was momentan auch am realistischsten ist, weil es einfach machbar ist. Und deswegen soll IRIS² komplett quantenverschlüsselt sein, sodass es eben nicht mehr gehackt werden kann. Die Quantenverschlüsselung ist ja dann wirklich zu 100% sicher, also zu so sicher, wie man sie machen kann.
99,
ja, du kannst halt, also sobald du den Schlüssel hast, ist es natürlich nicht mehr sicher. Ne? Also wenn du irgendwie den Schlüssel rauskriegst, dann kannst du es lösen. Aber ansonsten ist es von außen nicht zu hacken. Und das ist schon mal das Wichtigste und es ist gut, dass wir das quasi so machen, sodass wir quasi einerseits die Infrastruktur und die Kommunikation auch in Krisenfällen, damit meine ich jetzt nicht mal nur Krieg, sondern was ist, wenn irgendwie eine Katastrophe ausbricht, ein Vulkanausbruch, Erdbeben, schlag mich tot, wo dann alle möglichen Kommunikationswege in der Region zusammenbrechen. Und das ist ja auch zum Beispiel im Ahrtal auch schon passiert, dass man dann halt eine Alternative hat und trotzdem kommunizieren kann, sowohl für Zivile als auch für staatliche AkteurInnen. Finde ich das sehr sinnvoll, dass auch die Leute dann vor Ort einfach immer noch mit dem Handy, vielleicht nicht mehr jemanden mit dem Telefon erreichen können, aber trotzdem mit dem Handy noch mit WhatsApp anrufen oder sonst was.
Absolut sinnvoll, aber lass uns nochmal ganz konkret darüber sprechen. Wenn jetzt jemand auf die Idee kommt, da oben einen Satelliten der EU zu attackieren, ist man darauf vorbereitet? Bereitet man sowas vor?
Nein, also momentan hast du nicht wirklich die Möglichkeit, diesen Satelliten so richtig zu attackieren, außer ihn zu zerstören. Das ist das Einzige, was technisch machbar ist. Es wird krass daran gearbeitet, dass du was anderes machen kannst, aber es ist nicht so einfach. Und gleichzeitig wird auch gerade daran gearbeitet, das abzuwehren. Das passiert schon, also darüber wird nachgedacht. Wie viel da passiert, ist schwierig zu sagen oder was physisch aufgebaut wird, weil einerseits natürlich die Militärs auch nicht wollen, dass das jetzt öffentlich breitgetreten wird und das dann halt auch teilweise geheim machen. Deswegen kann ich das auch, also weiß ich das auch einfach nicht. Aber es ist natürlich schon so, dass du versuchst, das abzuwehren. Deswegen erstmal zu wissen, was los ist, zu wissen, Situational Awareness nennt man das, wenn du angegriffen wirst. Und dann musst du dir aber überlegen, wie komme ich damit klar? Und da sind auch wieder so, sage ich mal, Dual-Use-Geschichten. Wir versuchen zum Beispiel bei IRIS² unter anderem auch die europäische Raumfahrtwirtschaft voranzubringen. Und das heißt halt eben auch, dass sich Startups gründen sollen, die zum Beispiel Raketen herstellen, ja? Damit wir einfach immer verfügbare Raketen haben, damit die da sind, damit man die nutzen kann und von der Stange kaufen kann. Das ist natürlich auch ein wahnsinniger Vorteil, weil für die militärische Operation, weil selbst wenn du jetzt weißt, da kommt ein feindlicher Satellit, was machst du dann? Ja, so. Du musst ja auch irgendwie deine Verteidigung hochbringen. Das heißt, du brauchst Raketen, die das machen können.
Und das ist ja genau der Punkt. Sein. Also die EU hechelt ja so ein bisschen hinterher in diesem Space Race. Ne? Wir nennen immer China, Russland, die USA, die dann irgendwas schaffen. Und die EU, muss man auch sagen, schafft es momentan ja nicht mal aus eigener Kraft was hochzuschießen.
Ja, das ist richtig. Bei den Launchern haben wir eine große Krise. Die löst sich gerade peu à peu auf. Und ich glaube auch, dass wir aus dieser Krise stärker rauskommen werden, weil wir eben nicht mehr nur auf Ariane setzen und sagen, okay, dieses eine muss es sein, sondern wir gucken auch nach rechts und links und gucken, was können andere liefern. Deswegen werden wir mehr Auswahl zu günstigeren Preisen und mehr Verfügbarkeit haben in Zukunft, was ein wesentlicher Vorteil ist zu Ariane. Aber wir sind auf anderer Seite schon auch wesentlich weiter, würde ich sagen. Also bei vielen Sachen sind europäische Unternehmen auch führend. Und zum Beispiel auch gerade dieses andere Satelliten entführen, das brauchst du auch, um zum Beispiel Weltraumschrott rauszuholen. Und da ist zum Beispiel ein Schweizer Unternehmen, was im Rahmen der ESA gerade viele Tests läuft, um zu gucken, wie man das genau machen kann und da eine Mission starten will. Und das ist zum Beispiel, das können andere auch nicht. Also ich würde nicht sagen, dass wir komplett hinterherhinken, aber natürlich ist es so, dass, oder mir fällt auf, dass wir zu häufig diese strategischen Fragen so ein bisschen versuchen auszublenden und halt nicht drüber reden. Und deswegen finde ich es wichtig, einerseits darüber zu reden und andererseits auch zu gucken, okay, was müsste man denn alles tun, um da mehr Sicherheit herzustellen? Es ist nur wichtig zu verstehen, dass Star Wars kein einfach nur Science-Fiction-Film ist, sondern dass es eben auch eine echte Dimension hier auf und ja, um die Erde herum hat, der wir uns zumindest stellen müssen. Das sieht dann nicht aus, mit Lichtschwertern gegeneinander zu kämpfen und das Imperium zu bekämpfen, sondern da geht es dann wirklich darum, ja, technische Möglichkeiten aufzubauen, Satelliten, Raketen und so weiter aufzubauen und auch den Cyberspace nicht außer Acht zu lassen, zu gucken, dass man damit umgehen kann.
Ich will auch nicht den Teufel an die Wand malen, aber vor ein paar Tagen ist sogar diskutiert worden, ob Russland an Atomwaffen für den Weltraum arbeitet. Die haben das natürlich sofort dementiert, aber weißt du, was da dran ist und welche Folgen hätte denn sowas jetzt, wenn man da oben eine Atomwaffe zündet?
Also das ist schwierig einzuschätzen. Man muss auch dazu sagen, dass es vielleicht gar nicht so sinnvoll ist, Atomwaffen im Weltraum zu haben. Also es gibt einen Weltraumvertrag aus den 60er Jahren und da steht drin, dass es verboten ist. So, jetzt ist es auch verboten, seine Nachbarn anzugreifen. Russland macht es trotzdem. Aber warum ist dieser Satz so ein bisschen obsolet geworden? Weil die modernen Raketen, also sogenannte Missiles, die genutzt werden, um Atombomben an andere Orte zu bringen und da anzugreifen, die Interkontinentalen, die fliegen eh durch den Weltraum. Also die starten, gehen hoch und fliegen dann runter und sind so viel schneller und viel sicherer benutzbar als irgendwas im Weltraum. Du hast ja, wenn du das im Weltraum aufbewahrst, mehrere Probleme. Einerseits, du musst es erstmal hochkriegen, ohne dass das explodiert, was auch nicht immer der Fall ist. Dann muss es da oben bleiben und sollte bitte nicht vom Kurs abgelenkt werden, sollte nicht in Schrott reinfallen, soll ja auch dann verfügbar sein, wenn du es benutzen möchtest und soll in der Zwischenzeit nichts anderes kaputt machen. Schwierig genug im Weltraum, wo du nicht so direkt die Kontrolle hast. Du musst es warten. Ja, also das sind auch so einfache technische Sachen. Bei Atombomben müssen regelmäßig gewartet werden. Das kannst du im Weltraum nicht so einfach machen. Das heißt, es gibt, und wenn du sie dann nicht benutzt und sie außer der Wartung ist und du nicht mehr sicher sein kannst, ob du sie überhaupt noch benutzen kannst, dann müsstest du sie irgendwie wegtransportieren. Du willst ja nicht auf die Erde wieder zurückfallen lassen, weil sie dann potenziell, auch wenn sie nichts Schaden anrichten soll, trotzdem Schaden anrichtet. Deswegen gibt es viele Gründe, die dagegen sprechen, Atomwaffen überhaupt im Weltraum zu stationieren. Vor allen Dingen, weil du halt in der moderne Interkontinentalraketen viel zuverlässiger sind, als du sie und du eh alles erreichst. Also das ist so eine Sorge von damals, die, glaube ich, nicht wirklich realistisch ist für heute.
Der Physiker Ulrich Walter, der war auch mal Astronaut und der hat letzt dazu erklärt, es sei technisch durchaus sehr einfach, das nach oben zu bringen. Es würde dann halt bei einer Atombombe im Weltraum keine Druckwelle entstehen, sondern so ein heller, greller Blitz mit Gammastrahlen. Und er schätzt, dass so ein Angriffssatellit ungefähr 20 Millionen Euro kosten würde. Ein Satellit, der das verteidigt, um die 400 Millionen Euro. Also ich glaube, es kann in keinem Interesse sein, dass wir im All hochrüsten, ne?
Ach so, ja, das heißt für die Nutzung der Atomwaffe im All, das hatte ich jetzt nicht bedacht, aber das ist, ja, aber da sind wir wieder in der Situation, wo ich eben sagte mit dem roten Knopf, das kannst du auch so machen. Also ganz ehrlich, brauchst du auch nicht. Da kannst du dir das Geld sparen, die 20 Millionen kannst du easy 20 Raketen raushauen, die jeweils einen Sprengkopf haben und dann jeweils irgendwie einen GPS-Satelliten attackieren und einen Galileo-Satelliten attackieren und dann hast du eigentlich die Positionierung der Europäer zerstört und in anderthalb Jahren sämtliche Infrastruktur da oben kaputt gemacht. Also das kann man auch so machen, ja. Dafür brauchst du keine Atombombe im Weltraum. Ich sehe nicht den wahnsinnigen Vorteil davon, weil du damit ja dann nur auf einer gewissen Fläche, aber nicht halt quasi überspannt Sachen kaputt machen könntest. Also sicherlich ist das machbar, aber wirklich nützlich für jetzt Kriegszwecke ist es wahrscheinlich nicht. Viel sinnvoller ist es ja, und deswegen sage ich, die Russen haben ihre eigene Infrastruktur, die sie nicht zerstören wollen. Das heißt, viel sinnvoller wäre es auch für sie, quasi dezidiert einzelne Sachen rausnehmen und die eigene Infrastruktur am Leben erhalten. Für die Chinesen gilt das Gleiche, für die Amerikaner gilt das Gleiche und für uns gilt auch das Gleiche. Wir wollen ja nicht unsere eigene Infrastruktur kaputt machen, wenn wir andere zerstören wollen, und das gilt halt für alle so. Und deswegen ist das, glaube ich, eher unrealistisch.
Aber spielen wir mal den Fall trotzdem auch rechtlich durch. Wenn jetzt eine Nation auf die Idee kommt, eine andere zu attackieren, also einen Satelliten von denen im Weltraum, wie würde der Angreifer dann rechtlich belangt werden?
Ja, das ist tatsächlich eine ganz gute Frage. Also einerseits ist es so, dass wir zwar ein Verbot von Massenvernichtungswaffen im Weltraum haben mit dem internationalen Recht, aber darüber hinaus eigentlich nicht. Jetzt bin ich beim Kriegsrecht nicht ganz firm, aber letzten Endes ist jeder Himmelskörper oder jeder Satellit, der im Weltraum ist, gehört immer einem Staat. Auch wenn er zum Beispiel Elon Musk gehört, ist verantwortlich dafür und er gehört quasi zum amerikanischen Staatsgebiet. Und da gibt es auch so eine Theorie, jetzt können wir wirklich in den Bereich des internationalen Rechts, in die Details rein. Da gibt es so ein Gebiet auch von hoher See, dass quasi alles, was halt außerhalb ist, immer noch quasi ein kleines Staatsgebiet ist. Und wenn du das dann attackierst, dann greifst du letzten Endes ein anderes Land an und dann hast du natürlich auch einen Kriegsgrund gegeben. Also dann befindest du dich de facto im Krieg. Und dann können alle möglichen nach dem Kriegsrecht geltenden Retaliation-Maßnahmen ergriffen werden, inklusive auch Angriffe auf das Hoheitsgebiet des angreifenden Landes. Das gilt zur, das ist das, also ist mit beinhaltet im Recht der Selbstverteidigung. Und das heißt, ein Angriff auf Infrastruktur im Weltraum muss nicht zwingend mit einem Angriff auf Infrastruktur im Weltraum beantwortet werden, sondern kann auch über Angriffe dann auf das Territorium des Landes beantwortet werden.
Du bist vorhin auf den Mondvertrag eingegangen, der ist ja schon einige Jahrzehnte alt.
Nicht auf den Mondvertrag, sondern auf den Weltraumvertrag.
Weltraumvertrag, aber auch der ist schon uralt, glaube ich, oder?
Genau, der ist ist von 1967.
Okay, seitdem hat sich ja auch einiges getan, wahnsinnig viel zwischen den Nationen auch. Würde es sich lohnen, nochmal so eine Art neuen Friedensvertrag für den Weltraum aufzusetzen?
Ja, ich glaube, es ist sogar sehr, sehr zwingend notwendig, dass wir einen Vertrag aufsetzen und ein neues internationales Recht schaffen. Und zwar auch, um Konflikte im Weltraum auch zu verhindern. Es geht ja nicht nur darum zu sagen, okay, was machen wir, wenn Krieg ist, sondern wir wollen ja eigentlich Krieg verhindern. Und ich glaube, es ist schon sinnvoll irgendwie, aber da hilft wahrscheinlich auch, dass es das aktuell geltende Kriegsrecht, dass man Regeln für Krieg hat. Aber wir brauchen vor allen Dingen Regeln, die Frieden ermöglichen und die Kriege verhindern. Und da ist es zum Beispiel so, ich habe das ja anfangs schon mal ganz kurz so angeteasert, dass wir momentan schon wahnsinnige Verteilungskämpfe haben, beziehungsweise unterschiedliche Interessen bezüglich der Ressourcen, der begrenzten Ressourcen, die es im Weltraum gibt. Jetzt kann man sagen, okay, was gibt es denn für begrenzte Ressourcen? Im Weltraum ist ja alles unendlich, aber natürlich müssen wir mal gucken, was ist in der Nähe von der Erde, was näher dran ist, ist wesentlich interessanter als das, was, weiß nicht, irgendwo um den Jupiter rumschwirrt oder in irgendeiner anderen Galaxie. Und da ist es einerseits so, dass wir natürlich aktuell einfach auf Platz gucken als reine Ressource. Das heißt, wir haben gewisse Orbits, die kann ich nutzen und wenn die belegt sind, sind sie weg. Und dann gibt es auch noch Frequenzen, die man nutzen kann. Das ist dann nur so eine, die haben auch eine physische Begrenzung, da gibt es nicht unendlich viele davon. Das heißt, wenn die weg sind, sind sie weg. Das heißt, die müsste man fair verteilen. Es wird aber auch dazu kommen, dass wir irgendwann auf dem Mond, aber auch auf anderen Asteroiden und sonst was anfangen werden, Ressourcen, physische Ressourcen abzubauen. Sei es Helium-3, sei es jetzt nicht Gold und Silber, weil das sogar alles noch zu billig ist.
Wir aber haben so auf der Erde schon oft erlebt, dass genau das zu Kriegen führt.
Genau, so Ressourcen, die begrenzt sind und die einfach wertvoll sind. Das müsste im Weltraum sehr, sehr wertvoll sein. Aber so, ne, das wird irgendwann kommen. Und diese Punkte wäre sinnvoll, die jetzt, also einen Mechanismus zu etablieren, wie diese Sachen gerecht verteilt werden.
Glaubst du, die Akteure, die führenden Nationen würden sich dafür an einen Tisch setzen?
Wir müssen, weil wir werden sonst Interessenskonflikte haben, die nicht zu lösen sind. Du kannst nicht eine Frequenz, die es nur einmal gibt, zweimal verteilen. Du kannst nicht einen Orbit, den es nur einmal gibt, zweimal verteilen. Und du kannst nicht sagen, von, sagen wir mal, 10.000 Orbits gehen 9.000 an Elon Musk und die anderen, weiß ich nicht, wie viele Millionen Menschen es gibt, die in der Raumfahrt tätig sind, die müssen sich die restlichen 1.000 teilen. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, wir brauchen einen Mechanismus, wie wir uns um diese Ressourcen und diese Platzfragen kümmern. Und da kann es nur funktionieren, wenn wir ein internationales Abkommen haben und ein internationales Verständnis. Und es gibt einen positiven Lichtaspekt oder einen Hoffnungsschimmer, den ich mal nennen will. Und das ist das internationale, nicht Seerecht, sondern Meeresbotenrecht. Das ist ein Vorläufer oder eigentlich ein Kind der Raumfahrt und wird auch wieder so ein Vorbild der Raumfahrt, weil da ist es gelungen zu sagen, okay, wir haben hier auf dem Seeboden endliche Ressourcen, die eigentlich, weil sie nicht in gewissen Territorien sind, allen gehören, die aber nur sehr schwierig zu erreichen sind und zu extrahieren sind. Und für diese Ressourcen, haben wir quasi eine Behörde, wo man sich melden kann und wo dann alle die gleichen Chancen haben, das abzubauen, wo man aber auch was abgeben muss an alle, weil man ja die Ressourcen von den anderen mitgenommen hat. Und das ist ein gutes Vorbild, wie es funktionieren kann in der Raumfahrt und wo ich gerne hin möchte. Wenn wir das nicht haben, plus noch die ganzen Probleme mit Weltraumschrott und mit ganzen anderen Sachen, die wir da zu lösen haben. Wenn wir das nicht haben, werden wir zu einem sehr, sehr problematischen Bereich kommen, dass wir einfach Ressourcenkämpfe haben und das führt letzten Endes dann tatsächlich auch zu Krieg und deswegen müssen wir gucken, dass wir es jetzt im Vorhinein schon regeln.
Niklas, wir haben Star Wars in Real Life durchgespielt. Lass uns mit diesem Hoffnungsschimmer auf ein Friedensabkommen, auf ein präventives schließen und ich sage euch an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Für die nächste Folge, für Folge 5, schauen wir uns mal Niklas hier neben mir genauer an. was macht man als Europaabgeordneter denn eigentlich so in seinem Alltag und welche Position vertritt Niklas politisch? Schickt uns dafür gerne eure Fragen per Instagram-Nachricht oder per E-Mail. Die findet ihr in den Shownotes. Uns haben schon einige Fragen erreicht, Niklas, und die bekommst du erst live gestellt in der Folge. Und ich bin wirklich gespannt auf deine Antworten.
Ja, ich freue mich schon richtig drauf. Ich habe ja schon mein größtes Geheimnis, habe ich ja schon preisgegeben.
Dass du auf spät Instagram aufstehst.
Nee, dass mein Lieblingsgemüse das Tullenfelder Kraut ist. Das ist, glaube ich, war bisher nicht allen bewusst, aber so bin ich. Ja, ich stehe zu meinem Tullenfelder Kraut.
Sehr schön. Macht es gut. Bis bald.
Ja.
Das waren Niklas Nienaß und Sebastian Raviol mit Einfach Europa. Der Podcast mit Themen aus der EU, die deinen Alltag betreffen.